Ist keine PowerPoint, habe ich nicht mehr geschafft heute Morgen, aber ich fand das gut, dass wir heute über den Palmsonntag sprachen und über den Esel, der Jesus gehorcht. Heute Morgen steht ein weiterer Esel vor euch, der Jesus versucht zu gehorchen. Und ihr wisst, im Alten Testament hat es auch mal einen Esel gegeben, durch den Gott gesprochen hat. Vielleicht gelingt das heute Morgen auch, dass Gott zu uns redet. Wir sind im Vater Unser und das Thema ist, oder der Vers aus dem Vater Unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und als ich das Thema damals, die Themen mir überlegt habe, da kam das irgendwie wie ganz natürlich. Vater, ich will das nicht. Ja, vergeben. Vergebung bekommen ist okay, aber Vergebung gewähren, boah, nicht immer so schön. Und Matthäus 18, Stefan hat es gelesen, der Text für die Predigt heute, das ist ein ganz zentraler Text zu diesem Thema, das Jesus im Vater Unser angesprochen hat, als er sagte, Vater, also dieses vergib uns und wir vergeben unseren Schuldigern auch. Vergebung ist zentral. Und von unserem vermeintlichen Recht, uns zu revanchieren, was wir so glauben zu haben, hält Jesus überhaupt nichts. Das ist nicht seine Sache. Und damit diese Abwärtsspirale von dem, was wir oft so denken, das zahle ich ihm heim, das gebe ich ihm irgendwie zurück, wenn er mich verletzt hat, das hat Jesus eben an Ostern beendet. Er hat alle Schuld, die zu begleichen wäre, mit ans Kreuz genommen und hat sie da eben bezahlt. Er hat alle Schulden, die sich ansammeln im Blick auf dieses aneinander schuldig werden am Kreuz bezahlt. Tetelestai. Das ist dieser Ausspruch. Es ist vollbracht, der aber nichts anderes bedeutet als wie es ist bezahlt. Darum geht's. Jesus, sagte ein Theologe, lädt uns ein, einen ganz neuen Weg einzuschlagen, Mensch zu sein. Den der Vergebung. Er ist charakterisiert durch die Vergebung Gottes gegenüber den Menschen und die gegenseitige Vergebung der Menschen. Darum geht's bei diesem Thema Vergebung. Und Petrus, du hast das gelesen, der hörte Jesus erzählen, na, wenn ihr ein Problem habt, geht das an, unter vier Augen, dann unter sechs, und wenn das nicht funktioniert, redet mit noch mehr Leuten drüber. Und Petrus dann im Grunde genommen so zu Jesus, Herr, aber so endlos vergeben müssen wir doch nicht, oder? Siebenmal reicht doch. Das war so die Idee. Und er dachte, mit siebenmal ist er schon ein richtig feiner Kerl, auf den man stolz sein kann, ne? Denn wer vergibt einer Person schon gerne siebenmal? Also Petrus dachte, das wäre cool. Und Jesus, nö, 77 Mal. Und was Jesus mit 77 Mal sagen will, war nicht Matheaufgabe, 77 Mal und dann ist Schluss, sondern dieses 77 Mal steht für unendlich. Vergeben, unendlich. Und Petrus hat sich mit Sicherheit echt gewundert, weil sein Vorschlag mit 7 Mal zu vergeben war ja schon echt edel. Aber es geht hier nicht um Spielchen der Mathematik. Es geht hier um ein grundsätzliches Prinzip, das Jesus gibt, indem er sagt, Vergebung immer wieder, unendlich. Und dann erzählt Jesus dieses krasse Beispiel, in dem einer zum König kommt und der bekommt eine Schuld erlassen, die man mit 20 Jahresgehältern vergleichen kann. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Bei dem einen oder anderen von euch ist das richtig viel. Und was macht der König? Er zeigt Mitgefühl. Er geht hin, zeigt Mitgefühl mit diesem Menschen und vergibt ihm diese Schuld. Und der geht erleichtert nach Hause, erleichtert aus diesem Meeting und reagiert dann aber, und das erzählt Jesus ganz pointiert, reagiert dann aber mit einer unglaublichen Härte dem Schuldner gegenüber, der ihm im Grunde genommen nur Peanuts geschuldet hat. Ist ja eine tolle Geschichte und wie Jesus halt so ist, der malt Bilder, damit wir unsere Lektionen lernen. Aber es kommt, wie es kommen musste, denn dieser König bekommt Wind von dem, was dieser Mensch macht, dem gerade ganz viel Schuld erlassen worden ist. Und das, was Jesus am Ende des Gleichnisses sagt, das ist ja ziemlich hart, ne? Wenn er sagt, hier, dann wird er den Folterknechten übergeben und so weiter. Ich kann euch beruhigen, es ist ein Gleichnis, er redet nicht von Hölle. Aber er sagt, es ist ein ernstes Thema. Und mein Vater im Himmel nimmt dieses Thema Vergebung wirklich ernst. Und wenn wir über das Vaterunser reden, und das ist ja eigentlich unser Thema, und wenn in diesem Vaterunser steht und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann ist das deshalb Teil des Gebets, das Jesus Christus uns lehrt, weil es Jesus wichtig ist, weil es zentral ist für das, was Jesu Credo ist, was Jesu Wind of Change ist. Es ist zentral in diesem ganzen Leben Jesu. Und für Jesu ist Vergebung vom Vater zu bekommen, hört gut zu, für Jesus ist Vergebung vom Vater zu bekommen, zwingend damit verknüpft, dass wir anderen vergeben müssen. Das ist keine Option. Das ist das, was Jesus lehrt in Matthäus 18. Und wenn Jesus jetzt ein Philosoph gewesen wäre, dann können wir sagen, okay, wir können ja mal drüber diskutieren, was Jesus da so sagt, was er da so erzählt. Aber Jesus war kein Philosoph. Das ist nicht ein Philosoph, der das gesagt hat. Das ist der Mann, der ans Kreuz ging, um das Thema Vergebung sehr plastisch deutlich zu machen. Jesus ist kein Theoretiker. Jesus ist in Sachen Vergebung derjenige, der das Thema erfunden hat. Das ist seine Idee. Das ist keine Philosophie. Und dieses Gleichnis, was er erzählt von diesem Schalksknecht, das erzählt er auch nicht zur guten Unterhaltung, sondern er erzählt das tatsächlich auf diesem Weg nach Jerusalem, an den wir heute denken. Auf diesem Weg nach Jerusalem erzählt Jesus dieses Gleichnis. Auf dem Weg ans Kreuz erzählt er dieses Gleichnis über Vergebung. Auf dem Weg, Vergebung in einer Art und Weise als Gegenstandslektion zu manifestieren, auf diesem Weg erzählt er dieses Gleichnis. Und das, was dann am Kreuz passiert, das verändert die Welt, ja den gesamten Kosmos für immer. Vergebung, ganz zentrales Thema. Und mit dieser Bitte des Vaterunsers baut Jesus dieses ganz zentrale, ich nenne das gerne, das Wir sind quitt-Ereignis des Kreuzes. Dieses ganz zentrale Wir sind quitt-Ereignis des Kreuzes baut Jesus ins Vaterunser ein. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und mich wundert das nicht, dass Jesus so viel Wert darauf legt, dass wir dieses Gebet verinnerlichen. Und wie ich in anderen Predigten dargelegt habe, ich glaube, dass er wollte, dass wir das mehrmals täglich beten. Oder zumindest einmal. Die heute Morgen beim Gebet konkret dabei waren vom Gottesdienst, die haben es schon einmal gebetet. Und dann habe ich gedacht, wow, heute habe ich sogar schon zweimal das Vaterunser gebetet. Da freue ich mich drüber. Ist eine tolle Sache. Aber das, was Jesus versucht, auch seinen Jüngern zu sagen, unterwegs nach Jerusalem ist, Jungs, wir gehen nicht nach Jerusalem, um den Römern dort eins auf die Mütze zu geben. So wie Asterix und Obelix das andernorts machen. Wir gehen nach Jerusalem, weil ich da zum König werde, an diesem Kreuz auf Golgatha, aber um als dieser König aus dem Gleichnis zu vergeben. Und nicht einfach nur zu vergeben. Dieser König leidet mit uns. Er ist barmherzig und er begleicht am Kreuz Schulden in einem Ausmaß, das unsere Vorstellungen übersteigt. Da sind 20 Jahresgehälter schon wieder Peanuts. Das ist das, was am Kreuz passiert. Und das ist das, was er seinen Jüngern versucht zu erklären, aber nicht einfach so, sondern weil er sagen will, macht's wie ich. Das ist sein Anspruch. Das ist sein Wunsch. Jetzt sind 2000 Jahre rum. Das Kreuz ist 2000 Jahre her und diese Gemeinschaft von damals noch sehr unverständigen Jesus-Jüngern, die hat sich ja ab Pfingsten enorm entwickelt, zahlenmäßig, aber auch geografisch ausgebreitet. Und unzählige kleinere und auch größere Zellen dieser Jesus-Bewegung, wie bei uns hier vor Ort, die existieren weltweit. Aber das Miteinander, das läuft nicht immer reibungslos. Und das wissen wir, das ist kein Geheimnis. Aber es ist Jesu Wunsch, dass Verletzung nicht passiert und dass, wo sie passiert, dass Vergebung kommt. Und ich dachte so, ich habe ja schon mal dieses Beispiel gesagt, wir sind alles Blumen im Garten Gottes und wir wachsen so, ne, in diesem Garten Gottes. Und wer neben mir aufwachsen muss als Blume, der wächst halt neben einem Kaktus auf. Und da ist es schon mal möglich, verletzt zu werden. Aber wichtig ist, dass es nicht dabei bleibt. Es braucht Vergebung. Und Vergebung ist die Kernkompetenz des Königs. Und dieser König geht am Kreuz hin und vergibt seinen Folterern und seinen Mördern am Kreuz, ohne vorher in irgendeiner Form mit ihnen quitt sein zu müssen. Er geht einfach hin und sagt, wir sind quitt. Ja, wie jetzt? Wir sind quitt. Ja, wir sind quitt, weil er vergibt. Einfach so. Und wer nicht lieben und wer nicht vergeben will, der hat das Kreuz nicht verstanden. Wenn du darauf bestehst, Menschen nicht lieben zu wollen, wenn du darauf bestehst, Menschen nicht vergeben zu wollen, dann hast du das Kreuz nicht verstanden. So knallhart kann man das sagen. Und was Jesus in Matthäus 18 sagte, das stand wie ganz, ganz vieles, was Jesus gesagt hat, immer irgendwie in Verbindung mit dem Alten Testament. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, vielleicht die ganz, ganz Bibelfesten unter euch, mir war das nicht bewusst, als Jesus und Petrus da über Mathematik redeten, da hat Jesus das absichtlich gemacht, weil er an eine Stelle im Alten Testament angeknüpft hat. Weiß irgendjemand welche? Schwierig. Genesis 4, also 1. Mose Kapitel 4. Das war die Geschichte, wo Kain Abel erschlägt, ihr erinnert euch. Und dann geht Gott hin in seiner Gnade und schützt den Mörder mit einem Zeichen und sagt sowas wie, wer Kain, also diesen Mörder, irgendwann totschlagen sollte, der wird 7-mal gerächt. Also nicht gerecht, sondern gerächt. Mit Und das ist Kapitel 4. 1. Mose, Kapitel 4. Gegen Ende des Kapitels geht's weiter. Der Kain muss gehen, der Kain gründet eine Stadt und ein paar Generationen später gibt's einen Lamech, der in dieser Stadt noch lebt. Und Lamech, ein stolzer und ein sehr hartherziger Mensch, der am liebsten von sich selber redete und von seinen Leistungen, von dem, was er alles so tat. Ein Typ, der über Leichen ging. Und am Ende in Kapitel 4, 23 und 24 prahlt er seinen Frauen gegenüber, dass er einen Typen erschlagen hat. Und er sagt dann sowas wie, ja, während Kain 7-mal gerecht werden soll, Lamech 77-mal. Ich bin schon was Besonderes. Darum geht's. Und das ist die Geschichte, die Jesus im Hinterkopf hat. Und ich vermute, die Menschen des ersten Jahrhunderts, die ihre Bibel ja mehr auswendig kannten als wir selber, eben auch. Und warum bezieht sich Jesus jetzt auf die 7 und die 77? Warum tut er das? Warum benutzt er dieses Bild der Rache aus Genesis 4, um etwas über Vergebung zu lehren? Weil die Menschen, die er spricht, also auch uns, weil wir eigentlich von Natur aus eher diese Lamech-Typen sind. Das ist eher das, was uns charakterisiert als Menschen. Und Lamech steht in der jüdischen Tradition für jemand, dessen Hass und dessen Rachegelüste grenzenlos sind. Das ist ein Ich-bin-niemals-quitt-Typ. Und als Petrus und Jesus über die 7 und die 77 reden, da geht es genau um diese Frage. Weil Petrus eigentlich von Jesus wissen will, wo ist denn jetzt diese Grenze? Wann habe ich denn genug vergeben? Wie viel Vergebung braucht's denn? Wann reicht's? Und die Antwort, die Jesus gibt mit diesem 777-Spiel, ist: so grenzenlos der Hass eines Lamech, so grenzenlos ist die Vergebung in meinem Königreich. Weil das in seiner Natur genau das Gegenteil von der Natur eines Lamech ist. Es ist ein Reich, oder es ist, sagen wir es andersrum, es ist kein Reich, in dem man so lange kämpft, bis man quitt ist. Das ist nicht das Reich Gottes. Und als Stefan den Text gelesen hat, da wurde dieser Text eingeleitet mit das Gleichnis, was Jesus erzählt. Da sagt Jesus: darum hört dieses Gleichnis. Und dann sagt er was? Mit dem Himmelreich ist es wie? Er erzählt ein Himmelreich, ein Königreich-Gleichnis. Also er erzählt etwas, das im Jetzt und Hier ganz konkret für uns von Bedeutung ist. Denn dieses Reich hat begonnen mit Christus, als er auferstand. Und tendenziell ist Vergebung überhaupt nicht unsere Natur, weil Sünde uns grundsätzlich näher ist als Heiligkeit. Das liegt eigentlich so in der Natur der Sache des Menschen. Und tendenziell halten wir Menschen, im Bild gesprochen, eher nicht die andere Wange hin. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wenn mir einer eins aufs Maul geben würde, dann würde ich wahrscheinlich so von meinem Naturell her so reagieren, dass ich zurückschlage. Und zwar so lange, bis der andere sich nicht mehr bewegt. Und dann würde ich sagen, jetzt sind wir quitt. Das ist eher so das, was ich so tun würde, glaube ich. Aber in Jesu Reich, in diesem Reich Gottes, kämpft man nicht. In diesem Reich ist man quitt, indem man vergibt. Punkt. Und wie schwer sich Petrus damit getan hat, das zu verstehen, das merkt man dann spätestens im Garten Gethsemane, als Petrus hingeht und dem Knecht des Hohepriesters, der Malchus hieß, das Ohr abgehauen hat. Und das Interessante an dieser Geschichte ist ja, dass dann der Hohepriester selbst, der Knecht des Herrn, Jesus hingeht, dieses Ohr nimmt und es heilt. Jesus geht hin, vergibt der ganzen Meute, die da kommt, um ihn letztlich ans Kreuz zu schlagen. Aber das ist nicht genug. Er geht sogar hin und macht heil. Das ist Vergebung. Gnade, Demut, Barmherzigkeit, Vergebung, Leben. Heilung bringen. Das ist unser Job. In diesem Reich, das mit Christus begonnen hat. Es ist ein Anti-Lamech-Reich, in dem wir leben. Wir müssen aber auch über das reden, was Jesus hier nicht gesagt hat. Man kann ja diese Sache mit der Vergebung auch gehörig falsch verstehen und wahrscheinlich hat der ein oder andere schon gedacht, ja, aber, ja. Also man kann das falsch verstehen, man kann das falsch anwenden und man kann mit dem Thema Vergebung sogar geistlichen Missbrauch betreiben. Was Jesus hier nicht gesagt hat, ist, dass Vergebung in seinem Sinne bedeutet, dass wir uns zum Fußabtreter anderer machen müssen. Das hat Jesus nie gesagt. Und in Matthäus 18, 15, wo es ja anfängt, was bei Petrus dann diese Fragen auslöst, da geht Jesus hin und sagt, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann. Also Jesus geht hin und erklärt, dass da, wo Verletzungen und wo Konflikte geschehen, dass die angegangen werden müssen. Jesus ist nicht so dieser Typ Schwamm drüber. Vergeben heißt nicht Schwamm drüber oder so ist der Mensch halt, sondern Jesus geht hin und sagt, nee, das ist gefährlich. Wenn Konflikte und Verletzungen existieren, dann ermutigt er uns dazu, darüber zu reden, weil es gefährlich ist, Menschen, die verletzen, einfach weitermachen zu lassen, weil sie immer mehr kaputt machen durch dieses Verletzen. Und dieses Verhalten, sagt Jesus, muss Konsequenzen haben. Deshalb redet drüber. Zuerst unter 4 Augen, dann unter 6 Augen, wenn das nichts geholfen hat und so weiter. Ich habe in einem Meeting irgendwann vor einem Jahr oder vor 2, weiß ich gar nicht, habe ich den Malich mal, der ist ja leider heute Morgen nicht da, der im Urlaub ist, aber den Malich, liebe Grüße Malich, schönen Urlaub auch an Andrea. Aber Ich habe ihn abgewürgt. Er wollte ein Gebetsanliegen weitergeben und ich habe ihn abgewürgt. Und mir war das nicht bewusst, aber es war Fehlverhalten und es war verletzend. Es war nicht gut. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Malik nicht gesagt hat, so ist er halt, sondern dass er gekommen ist und hat mich darauf angesprochen und hat gesagt, das war nicht gut. Das tat weh. Und dann konnte ich meinen Fehler eingestehen und mich von Herzen entschuldigen. Und das ist das, was Jesus will. Es wird uns nicht gelingen, immer ein perfektes Leben zu leben. Wir sollen es versuchen. Aber da, wo wir uns verletzen, braucht es Vergebung und Entschuldigung. Verletzende Aussagen oder Handlungen, die man ignoriert oder geflissentlich übersieht, die werden schnell zu Geschwüren. Geschwüre, die wachsen, die versteckt wuchern, die eitern und die irgendwann platzen und die dann mehr kaputt machen, als wenn man sie direkt anspricht. Also einfach lieben und vergessen ist nicht das, was Jesus meinte. Verletzungen und Konflikte müssen angesprochen werden, um dem Täter zu helfen, zu korrigieren und um weitere Opfer zu vermeiden. Vergeben muss man übrigens, wenn es nach Jesus geht, auch dann, wenn der andere seinen Fehler nicht einsieht. Weil Vergebung ist nicht dasselbe wie Versöhnung. Zur Vergebung braucht es nur eine Person. Zur Versöhnung braucht es immer zwei. Und die ist nicht immer möglich. Aber wir können immer vergeben. Ich sage da gleich noch einen Satz dazu. Aber wichtig ist, dass wir lernen, auch aus diesem Matthäus 18, was Jesus sagt, dass wir in Liebe konfrontieren, wo Schmerz entsteht, wo Verletzung entsteht, dass wir darüber reden. Deshalb zuerst dieses 4, dann 6 und dann alle Augen. Liebe muss aber immer der Ton sein in Konflikten und bei Verletzungen und muss immer das Ziel haben, zu heilen, zur Vergebung und zur Buße zu führen, damit Verhalten korrigiert wird und weiterer Schmerz vermieden wird. Wir wissen heutzutage auch, dass die Psychologie und das zu Recht vieles von unserem Verhalten erklären kann. Also warum ich zum Beispiel so ein Typ bin, der so viel Nähe braucht, also fragt meine Frau, das kann die Psychologie erklären. Und die Psychologie kann auch erklären, wenn Menschen dazu neigen, immer wieder Dinge kaputt zu machen oder Menschen zu verletzen. Da ist vieles vielleicht, was in der Kindheit passiert ist, was das Umfeld erklärt. Aber obwohl das so ist, bedeutet das nicht, dass wir deshalb befreit sind, davon an uns arbeiten zu müssen. Wir sind deshalb auch nicht davon befreit, uns aufrichtig entschuldigen zu müssen, wenn wir Fehler machen oder uns am anderen versündigen. Wir leben als Christen eben in einem Reich, in dem wir Sünde nicht ignorieren dürfen. Wir müssen Sünde nicht entschuldigen, sondern es muss für uns einfach das Ziel bleiben, ein Leben zu leben, das heilig ist. Und wir müssen uns gegenseitig helfen, das zu tun. Ich bin nicht perfekt, aber ich möchte perfekt sein. Ich bin nicht wie Jesus, aber ich möchte mehr und mehr dahin kommen, so zu werden wie er. Ich weiß, es wird schwierig, aber ich möchte. Und wenn wir wachsen wollen, wenn wir uns heiligen wollen, dann beginnt vieles von diesem Weg dahin mit Buße. Vieles beginnt mit Umkehr, beginnt mit einem erneuerten Denken. Nicht, ist mir doch egal. Ich mache so weiter, wie ich bin. Ihr müsst mich halt so nehmen, wie ich bin. Nee. Wenn euch an mir was stört, müsst ihr mich korrigieren. In Liebe. Wer das nicht will, wer diesen Jesus nicht ähnlich werden will, der kann nicht behaupten, Teil dieses Reiches zu sein, weil er die Normen Jesu bewusst ignoriert. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ist mir völlig egal, was Jesus sagt. Und das müssen wir uns auch bewusst machen. Wir reden uns als Christen nicht damit raus, indem wir sagen, das hatten wir bei uns im Janganshauskreis. Tut mir leid, wenn ich das jetzt nochmal so sage, aber wir können uns im Blick auf unsere Sünden und unsere Schwächen nicht damit rausreden, dass wir sagen, das ist menschlich. Weil wir heilig leben wollen, eigentlich, als Christen. Das mag für uns als Jesus-Jünger manchmal schwer sein, aber wir haben kein Recht darauf, wütend zu sein. Wir haben kein Recht darauf, unseren Frust rauszulassen an anderen. Kein Recht darauf, auszurasten in irgendeiner Form. Wir haben kein Recht darauf, fehlende Vergebungsbereitschaft zu zeigen. Das ist nicht dem Reich Christi gemäß. Wir sind keine Lamechs, sondern wir sind Christen. Und Christen wollen anders leben, weil sie Christus lieben. Und ich verstehe das auch nicht, warum wir als Christen so darauf bestehen, oft unsere Lamech-Haltung beizubehalten, wenn das Neue Testament sagt, werdet wie Jesus. Und wenn wir das Neue Testament lesen, da sind so viele Stellen, die so eindeutig und klar sind, was das Formen unseres Charakters angeht. Ich weiß nicht, warum wir uns das immer wieder wegdiskutieren. Das ist der Anspruch, den Christus an unser Leben hat. Und die Chance ist auch hoch, dass bei uns in unserer Mitte jetzt viele von uns schon in irgendeiner Weise mal verletzt worden sind, sei es durch verbalen Missbrauch, so die harmlose Variante, dass man andere immer wieder niedermacht, oder durch geistlichen Missbrauch in der Ehe oder in der Familie. Und das sind alles Dinge, die sind furchtbar, aber die kann man auch vergeben. Und trotzdem, und das ist das, was ich meinte mit diesem Fußabtreter, trotzdem kann es sein, dass solche Situationen so schlimm sind, dass man zuerst mal in Sicherheit muss, bevor man sich dem Thema Vergebung widmet. Jesus erwartet nicht, dass wir vergeben und uns dann weiter geistlichem Missbrauch oder irgendeiner anderen Form von Missbrauch aussetzen. Dann zuerst in Sicherheit und dann das Problem angehen. Jesus erwartet nicht, dass wir Fußabtreter werden. Aber wir können vergeben. Wir haben die Kontrolle darüber. Und wenn uns jemand verletzt und wenn der die Größe besitzt und die Demut zu sagen, es tut mir aufrichtig leid, wunderbar. Aber wenn er das nicht tut, dann können wir nichts machen, außer vergeben. Weil dazu braucht es nur eine Person. Versöhnung ist dann vielleicht nicht möglich, aber Vergebung ist möglich. Ich habe das vor Jahren, die Geschichte habe ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt, vor vielen Jahren haben wir das mal gehabt, dass uns jemand sehr in den Rücken gefallen ist. Das war sehr, sehr, sehr verletzend. Und das hat mir ganz viel Schlaf geraubt, tagelang, nächtelang. Und irgendwann habe ich gesagt, das reicht, geht nicht mehr. Und habe meine Frau geweckt und habe gesagt, lass uns beten. Ich will dieser Person vergeben. Und von dem Moment an, als wir das gemacht haben, das war einseitig, war Friede wieder da und ich habe wieder geschlafen. Aber zu diesem Menschen bin ich auf Distanz geblieben. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Vergebung ist nicht dasselbe wie Versöhnung. Der Ort, an dem wir Frieden machen können, ist das Herz. Das ist eine Sache, die wir innerlich ausmachen mit uns. Und Jesus, wie gesagt, richtet sich auch an dieses Herz, um zu sagen, vergebt da, wo ihr verletzt worden seid. Und das bedeutet auch nicht, dass der Verursacher von Schmerz, da wo das passiert und vielleicht euch betrifft oder auch betroffen hat, dass der einfach weitermachen darf mit seiner Verletzerei. Das macht Jesus auch klar. Jesus ist nicht so dafür, dass das unvermittelt immer weitergeht, sondern er will Veränderung des Verhaltens und das muss eingefordert werden. Deshalb wird das, was hier steht, ja oft auch in Gemeinden benutzt, um zu sagen, wir müssen einander korrigieren. Wir versuchen das unter vier Augen, dann unter sechs und so weiter. Und es muss eine Einsicht und Bereitschaft zur Korrektur erfolgen, weil Menschen, die das nicht tun, die das nicht leben, die werden irgendwann, sind die nicht mehr tragbar. weil zu viel kaputt geht. Und da müssen wir darauf achten, auch als ein Stück weit Selbsthygiene in unseren Gemeinden, dass wir Konflikte nicht einfach unter den Teppich kehren, sondern dass wir drüber reden. Und Jesus geht dann eben hin und sagt, das ist so ernst, das Thema, dass wenn das einer nicht will, dass man ihn behandeln muss wie einen Heiden oder einen Zolleintreiber. Also jemanden, für den eigentlich kein Platz im Reich Gottes ist, sondern der zu einem wird, dem man wieder die Botschaft predigt, dass Vergebung und das, was Jesus tut, den Zugang zum Reich Gottes gewährt. Man muss die Ansprache ändern. Man muss ihm eigentlich wieder gute Nachricht verkündigen. Und dieses Folge mir nach, das Jesus spricht, mit dem er uns einlädt, so zu leben, wie er das möchte, das geht nicht ohne die Bereitschaft, unser Leben verändern zu wollen. Müssen wir uns einfach sehr bewusst sein. Das Zweite, was mir noch wichtig ist, Vergebung im Sinne Jesu bedeutet Folgendes. Oder ich versuche das mal zu erläutern. Die Bibel hat kein Wort für Gehirn. Das, was wir an Masse da oben drin haben, das kennt die Bibel als Wort so nicht. Sondern in der Bibel ist das Herz der Ort, an dem entschieden wird, was wir tun und was wir wollen. Das Herz ist die Schaltzentrale, wo wir Entscheidungen treffen, auch mit Blick auf Vergebung oder eben nicht. Indem wir Entscheidungen treffen, ob wir uns verändern wollen oder eben nicht. Das wird im Herzen ausgemacht, laut der Bibel. Und für Jesus ist Vergeben deshalb immer etwas, das mit einer Wahl zu tun hat, mit einer Entscheidung, die wir treffen. Dieses Beispiel, was ich eben gegeben habe von meinen schlaflosen Nächten. Und deshalb ist das Gleichnis, was Jesus erzählt hat, so unheimlich spannend. Das erzählt er ja nicht umsonst so pointiert. Der Schuldner mit den 20 Jahresgehältern, der bekommt Gnade. Der erfährt Barmherzigkeit statt Gerechtigkeit. Das heißt, seine ganze Schuld, die er eigentlich hätte abarbeiten müssen, wird ihm erlassen. Der König entscheidet zu vergeben. Und dann geht er eben raus, packt jemand an der Gurgel, der ihm vergleichsweise nichts schuldet und zwingt ihn, gar nicht mal das zurückzuzahlen, sondern er macht was total Idiotisches. Er hat gar keine Geduld mit ihm, er packt ihn ins Gefängnis. Und auch das erzählt Jesus mit Hintergedanken, weil das die ganze Idiotie deutlich macht, die hinter diesem Handeln steht. Das ist nicht mehr rational, das ist irrational. Dass wenn mir einer etwas schuldet, dass ich ihn in eine Position bringe, in der er gar nichts mehr wieder gut machen kann. Und das ist das, was Jesus sagen will, im Grunde genommen, dass das diese Art und Haltung des Lamech eigentlich dazu führt, dass wir anfangen, total irrational zu agieren und zu handeln, wenn wir aneinander schuldig werden oder einer an uns schuldig geworden ist. Und das oft ohne den eigenen Anteil an Schuld zu sehen. Es geht letztendlich gar nicht mehr um Wiedergutmachung, sondern oft nur noch darum, den eigenen Groll gegen den anderen zu hegen. Das will Jesus so nicht. Es geht vielen dann nur noch um das Gefühl der Befriedigung, dass die eigene Haltung richtig ist und dass man den anderen in eine Position bringt, die für ihn unmöglich ist, irgendwie da wieder rauszukommen. So bescheuert ist das. Und das ist das, was Jesus mit dem Gleichnis sagen will. Das ist idiotisch, dämlich. Und vielleicht sagst du, ja, ist schön, dass du das erzählst, aber so bin ich ja gar nicht. Wenn wir so ein Gleichnis lesen, wir denken dann immer, wir sind der arme Kerl, der jetzt im Gefängnis ist. Aber Jesus erzählt uns das Gleichnis, um uns zu sagen, du bist derjenige, dem 20 Jahresgehälter erlassen worden sind. Du bist der Mann oder die Frau. Es geht an der Stelle um uns. Deshalb erzählt Jesus dieses Gleichnis. Und wir haben oft, genauso wie dieser Typ im Gleichnis, so eine Art Amnesie, was das betrifft, was wir an Schuld in unserem Leben schon vergeben bekommen haben. 36 Jahre Ehe. Was glaubt ihr, was da schon alles an Schuld vergeben werden musste? Und das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Also, nochmals, Vergebung ist nicht in erster Linie der Wille, darauf zu bestehen, seinen Groll zu hegen. Vergebung ist das Gegenteil. Wir wollen nicht heimzahlen. Vergebung zu gewähren bedeutet, wie gesagt, auch nicht, dass der Täter davonkommt ohne Konsequenzen. Aber Opfer, die vergeben, die geben damit auch frei. Die heilen im Grunde genommen ein Stück sich selbst. Und das ist die größte Befreiung. Ich bin gleich fertig. Und der Punkt auch nochmal, wenn wir über das Vaterunser reden und wir beten ja dann ganz bewusst auch dieses Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, dann heißt das auch, dass wir beten oder wollen, dass wir wirklich vergeben. Dass wir unseren Geschwistern vergeben, da wo wir verletzt werden. Und wiedergeboren sein, in diesem Reich zu leben, das bedeutet, dass wir anders handeln wollen. Und wenn wir selber keine Fehler haben oder glauben, keine Fehler zu haben und Fehler immer nur bei anderen sehen, dann haben wir nicht verstanden, was für eine millionenschwere Schuld Christus uns am Kreuz vergeben hat. Und deshalb ist dieses Kreuz auch so wichtig, dass wir uns das so bewusst machen, was da eigentlich passiert ist mit uns. Mit der Schuld, die uns vergeben worden ist, weil uns das hilft, anderen zu vergeben. Dieser zweite Teil des Vaterunsers, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, da geht's nicht mehr um mir, meiner, mich. Es geht um uns, weil dieses einander zu vergeben oder einander nicht zu vergeben, nicht nur malig und mich betrifft, das betrifft die Gemeinde. Das macht mehr kaputt als nur eine Beziehung zwischen ihm und mir. Letzte Seite meines Konzepts. Wir mögen ja noch in der Lage sein, auch so ein einigermaßen ordentliches Leben innerhalb der Gemeinde zu leben. Wenn wir uns sonntags morgens treffen, das schafft man, so 2 Stunden einigermaßen miteinander auszukommen. Aber unser Leben ist nicht nur ein Leben innerhalb der Gemeinde, sondern unser Leben ist vor allen Dingen ein Leben da draußen. Und das ist der letzte Punkt der Anwendung, wo ich dich frage, wo ich mich frage, wie gehen wir um mit unseren Vorgesetzten, mit unseren Kollegen? Wie gehen wir um mit den Menschen an der Service-Hotline, die wir anrufen, weil bei uns irgendwas zu Hause nicht funktioniert? Wie gehen wir um mit den Typen, die auf den Ämtern sitzen und uns manchmal den letzten Nerv rauben? Sind wir Christen oder sind wir Lamechs? Und in diesem Gleichnis, so sehr wir es uns auch wünschen, wie gesagt, steht dieser Mann mit der geringen Schuld nicht für uns, sondern der Mann mit der großen Schuld steht für uns. Das ist das, was Jesus meint. Das ist seine salomonische Weisheit, um uns zu sagen, du bist der Mann oder die Frau. Und in dem Moment, wo wir das vergessen, vergessen wir, was es heißt, Christ zu sein. Jemand zu sein, dem der König aus lauter Liebe und Barmherzigkeit einen unendlichen Berg an Schulden erlassen hat, indem er sich aus Liebe entschied, ihn für uns zu bezahlen. Das ist Golgatha. Und deshalb sagte Jesus am Kreuz eben zu denen, die ihn gefoltert und gekreuzigt haben, nicht in denselben Worten, aber er sagte ihnen, wir sind quitt. Wir sind quitt. Die Schuld ist beglichen. Ganz einfach so, ich vergebe dir. Vergebung bekommen und Vergebung gewähren. Menschen des Reichs sind davon gekennzeichnet, das zu tun. Und hier drinnen und auch da draußen, und deshalb war diese letzte Frage, die in diesem Gleichnis dann von dem König gestellt worden ist, hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen gehabt habe? Amen.